Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema der Ursprung der Unwissenheit. Nachdem wir nun die Natur der Unwissenheit und ebenso die Natur des göttlichen Bewusstseins eingehend betrachtet haben, müssen wir uns die durchaus wesentliche Frage stellen, wie diese Unwissenheit, wie die Welt, in der wir leben, überhaupt entstanden ist. Wie kann diese Wirkweise, dieses enge, selbstbegrenzte und getrennte Wissen aus etwas hervortreten und in etwas bestehen, das absolutes Sein, absolutes Bewusstsein, ein integrales Einssein ist? Wie kann etwas Geteiltes, Getrenntes im einen Unteilbaren wirken und andauern? Verschiedene indische Traditionen haben uns dazu unterschiedliche Antworten gegeben, die uns jedoch alle nicht zufriedenstellen können und die wir in anderem Zusammenhang bereits verworfen hatten. Die Annahme des Vedanta etwa, die Welt sei Maya, eine vorübergehende Illusion, und nur Brahman, das Absolute, sei die alleinige Existenz, hat keinen Bestand, wenn wir alles, was ist, Gott und Welt, als integrales Einssein verstehen. Denn dann muss auch die Welt, wie wir sie sehen, muss auch die Unwissenheit Teil dieses einen oder der Bewegung dieses einen sein. Eine ganz bestimmte Form oder Ausprägung von Bewusstsein, die dieses eine willentlich annimmt, die ihm nicht etwa von außen quasi zwanghaft auferlegt wird, sondern die es ganz bewusst für seinen kosmischen Sinn und Zweck verwendet. Auch die Annahme, dass das individuelle Göttliche, der Jivatman, und das Höchste, das transzendente Göttliche, nicht eins, sondern auf ewig verschieden seien, führt uns an dieser Stelle nicht weiter. Denn wenn wir sagen, dass der Jivatman hier in der Welt der Unwissenheit unterworfen ist, das Höchste aber in Sein, Bewusstsein und Wissen absolut ist, dann widerspricht dies sowohl der höchsten als auch der vollständigen oder ganzheitlichen spirituellen Erfahrung. Eine Erfahrung, die in der Einheit des Seins besteht, welche Unterschiede es auch immer im Wirken der Natur geben mag. Wir können diese Erfahrung, dann in die heute häufig verwendete Formel Einheit in der Vielheit oder in der Vielfalt bringen. Eins in unserem wesenhaften Sein und somit in unserer wesenhaften Natur, unterschiedlich in der Seelenform und damit in der aktiven, wirkenden Natur. Dies allerdings löst nicht das Problem des Ursprungs, erklärt nicht die Unterschiedlichkeit dieser Dinge, des Wesenhaften und des Dynamischen, zwischen Sein und Werden. Darüber hinaus ist diese Aussage Einheit in der Vielfalt auch nur bedingt wahr. Denn auch das individuelle göttliche Sein, unser Jivatman, kann nicht nur in ein statisches, wesenhaftes Einssein treten, sondern auch in die Einheit mit der aktiven Natur des einen, mit allem Werden. In gewisser Weise könnten wir das ganze Problem, die Frage nach dem Ursprung von Unwissenheit, dadurch lösen, dass wir jenseits von allem, jenseits von Gott und Schöpfung, von Sein und Werden, etwas Unwissbares, Unaussprechliches annehmen. Etwas, was sich jeglicher Erfahrung oder Erfahrungsmöglichkeit entzieht. Wir erklären dann das, was wir zu erklären versuchen, einfach als unerklärbar. Unserem Mental mag dies durchaus genügen und plausibel erscheinen. Doch wie kann ein Jivatman, der mit dem Höchsten eins ist, etwas nicht wissen? Das Höchste weiß. Es weiß sich selbst, weiß um alles, was es ist und wird. Und es kennt deshalb auch den Grund oder die Ursache der Unwissenheit. Es hilft uns, wenn wir den Ursprung dieser getrennten und leidvollen Welt ergründen wollen, ebenfalls nicht weiter, wenn wir das Höchste, das Göttliche, die ursprüngliche und einzig wahre Wahrheit, wie die Taittiriya Upanishad, als Asat, Non-Being, Nichtsein oder wie Buddha als Nirvana ansehen. Denn von nichts kommt nichts, nicht einmal Unwissenheit, nicht einmal eine Illusion. Und selbst wenn wir dieses Nichts als etwas Unerfahrbares, als eine absolute, auf ewig unverwirklichte Möglichkeit betrachten, wenn wir es als einen höchsten Zustand definieren, der jenseits aller Begriffe oder Begrifflichkeiten und sogar jenseits des höchsten Seins, jenseits des Selbstes liegt, dann kann daraus im Prinzip alles entstehen. Alles Mögliche. Und wir haben nicht den geringsten Anhaltspunkt für irgendein Wie oder Warum. Alle Ansichten und Meinungen über den Ursprung und den Sinn der Welt und der Dinge, wie plausibel oder abstrus sie auch sein mögen, haben denselben Anspruch auf Wahrheit, dieselbe Wahrheitskraft. Dabei ist es nicht so, dass all die vielen Theorien, das Universum als eine Art unglücklicher Unfall, als ungeregeltes Chaos von Kräften ohne tieferen Sinn, als reiner Zufall, als unerklärbares Paradoxon, als kolossaler Irrtum oder als grenzenloses Delirium nicht ihren Wert hätten. Denn auch Irrtümer öffnen letztlich die Türen zur Wahrheit, indem sie andere, gegensätzliche Irrtümer zerstören oder auflösen und indem sie ein oft unverzichtbares Element in einer neuen, weiteren und konstruktiveren Hypothese vorbereiten. Doch wenn sie, wie etwa im Nihilismus, zu weit getrieben werden, dann führen sie zu einer durchaus gefährlichen, alles zerstörenden Verneinung. Fast die gesamte Argumentation des Todes in Sri Aurobindos Savitri und auch seine Kraft und Macht der tatsächlichen Wahrheit zu widerstehen, stützt sich auf genau dieses Fundament. Ein Fundament der Nacht, des Zerfalls, des Chaos, des Untergangs. Wenn wir also das Unerfahrbare, das Unwissbare als höchste Wirklichkeit annehmen, dann nur in dem Sinne, dass, wenn dieses Unwissbare gewusst ist, alles gewusst ist und nicht etwa alles Mögliche möglich ist. Und genau dies ist auch die Formulierung, die wir in den Upanishaden finden. Das Unwissbare wäre dann nicht etwas, was alles andere Wissen quasi annulliert, sondern erfüllt, was es in eine weitere und höhere Wahrheit führt, als die, die wir in unserem graduellen Bewusstwerden und Wachsen nach und nach schauen und erfahren. Es wäre ein Etwas, ein Absolutes, das sehr wohl gewusst werden kann und in dem dann alle Wahrheiten enthalten sind, durch das alle Wahrheiten sozusagen gestützt werden und indem sie ihre Versöhnung und Einheit finden. Und genau dies, dieses tatsächlich Höchste, muss unser Ausgangspunkt sein, die Basis, von der wir unsere Suche nach dem Ursprung der Unwissenheit beginnen und auf die wir uns dabei immer wieder beziehen. Denn nur diese höchste Wirklichkeit, in dem eben verstandenen Sinne, kann uns den Schlüssel in die Hand geben. Den Schlüssel zu den vielen Geheimnissen und vermeintlichen Widersprüchen, die uns auf unserer Reise und im Universum begegnen. Wir selbst haben diese höchste Wirklichkeit im ersten Buch von Life Divine schon eingehend betrachtet und ihr, wie die indischen Seher, den Namen Satchidananda, sein Bewusstsein Seligkeit gegeben. Und tatsächlich ist es genau dies, was sich hinter dem Unaussprechlichen oder Unwissbaren, dem Asat, dem Nichtsein der Taittiriya Upanishad und dem Nirvana des Buddha wirklich verbirgt. Und wenn wir feststellen, und das müssen wir nach all dem, was wir bislang gesagt haben, dass das Phänomen Unwissenheit durch ein ganz bestimmtes Wirken des Bewusstseins zustande kommt, eines Bewusstseins, das sich als Wissen manifestiert und dieses Wissen dann so begrenzt, dass es zu Unwissenheit wird, dann wird klar, dass die Lösung für den Ursprung von Unwissenheit in der Natur oder der Wirkweise dieser bewussten, dynamischen Kraft liegt. Und diesen Aspekt, Bewusstsein als wirkende, schöpferische Kraft, wollen wir daher nun etwas näher beleuchten. Absolutes Bewusstsein ist, naturgemäß, absolute Macht, absolute Kraft, Chit Shakti. Die Macht der Verwirklichung, der Schöpfung, ist eine Konzentration dieser Kraft. Man könnte sagen, die Macht des bewussten Seins verweilt an einem bestimmten Punkt, sinniert oder brütet darüber und bringt durch die Kraft, die Hitze dieser Zusammenballung, die Saat all dessen hervor, was in ihr ist, in ihr ruht. All seine Wahrheiten, all seine Möglichkeiten oder Potentialitäten, alle Schöpfung. Im materiellen Universum nennen wir genau diesen Vorgang Urknall. Wenn wir nun unser eigenes Bewusstsein, unsere eigene Schöpferkraft betrachten, eine Kraft, die offenbar, zumindest teilweise, in der Unwissenheit wirkt, dann stellen wir zwei entscheidende Unterschiede fest. Zum einen wirkt das Bewusstsein in uns in sozusagen zwei Bereichen. In unserem Inneren, wir nennen das dann oft psychologisch, und in der äußeren Welt, ganz konkret, materiell. Eine Unterscheidung, die das absolute Bewusstsein, die Satchidananda, nicht kennt, da alles es selbst und in ihm selbst ist. Darüber hinaus ist uns nur ein Teil, ein eher geringer Teil des wirkenden Bewusstseins, der wirkenden Kraft tatsächlich bewusst, ist sozusagen willentlich, von uns aktiv gewollt. Der große Rest ist, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, unterbewusst, überbewusst oder submental. Im absoluten Bewusstsein, in Satchidananda, existiert diese Unterscheidung, diese Trennung nicht. Alles ist das eine unteilbare Selbst. Und alles Wirken, wie auch die Ergebnisse dieses Wirkens, sind Bewegungen des einen unteilbaren Willens. Beides ist Tapas, Energie, bewusste Kraft. Doch im Höchsten, im Absoluten, ist diese Kraft, diese Energie integral. Es ist die Kraft eines integralen Bewusstseins in einer unteilbaren Existenz. An dieser Stelle müssen wir kurz innehalten und uns einem Phänomen widmen, das in dieses Bild von Tapas als bewusste Kraft einer unteilbaren Existenz nicht so recht hineinzupassen scheint. Oder dass zumindest etwas anderes, Fremdes zu sein scheint. Ein Zustand, den wir als Stille oder Unbewegtheit bezeichnen. In uns selbst und in der Natur, in der Welt, ist Kraft, Tapas, Bewusstsein in aller Regel etwas Aktives, ist Bewegung, Wirken ein Spiel von Energie. Oder zumindest verbinden wir es damit. Auch das Passive, das was ruht, sowie rein mechanische Regungen und Abläufe, assoziieren wir inzwischen mit einer Kraft. Einer Kraft der Konzentration, die automatische Bewegungen wiederholt oder Materie zusammenhält. Auch dies ist also Tapas. Doch es gibt einen mentalen und spirituellen Erfahrungszustand, in dem Bewusstsein tatsächlich nur als Seinszustand existiert. Ein Zustand, der gerade dadurch charakterisiert ist, dass Kraft oder Tapas, die Flamme, das Feuer, eben nicht da ist, nicht wirkt. Weder als aktive noch als bindende, konzentrierte Kraft. Ist diese Wahrnehmung von Nicht-Tapas real? Gibt es in Satchidananda, im Zustand der Sein, Bewusstsein, Seligkeit, eine solche grundlegende Unterscheidung? Tatsächlich ist dieser sogenannte zweifache Zustand von Brahman, der Stille und der Aktive, der Ruhende und der Schöpferische, ein Grundpfeiler einer der wichtigsten und fruchtbarsten Differenzierungen der indischen Philosophie. Und es ist eine Unterscheidung, eine Abgrenzung, die nicht mental, nicht spekulativ ist, sondern die auf einer wesentlichen und grundlegenden spirituellen Erfahrung beruht. Was aber genau ist diese Erfahrung? Worin besteht sie? Im eigentlichen Sinne? Zunächst einmal müssen wir sagen, dass der Zustand von Stille und Passivität die Bedingung dafür ist, dass wir aus unserem gewöhnlichen Zustand von Unwissenheit, von Teilwissen, von gebrochenem Wissen in einen Zustand gelangen können, in dem wir ein höheres Wissen, ein eines und vereinendes Wissen erfahren können. Und wenn wir uns in dieser Stille und Passivität vollständig gegenüber dem öffnen, was jenseits von uns liegt, dann werden wir einer Macht gewahr, die auf uns einwirkt, die durch uns wirkt, die jedoch nicht unsere eigene ist. Zumindest nicht in unserem begrenzten, gewöhnlichen Ich-Sinn. Wir spüren und erfahren, dass diese Macht, diese universale und transzendente Macht, für etwas viel Größeres, Weiteres durch uns wirkt. Für ein größeres Spiel von Wissen, für ein größeres Spiel von Wirken, und auch für viel größere und weitere Ergebnisse, die ebenfalls nicht unsere eigenen, sondern die des Göttlichen von Satchidananda sind, und dass wir selbst nur eine Art Feld oder Kanal sind. All dies geschieht, weil in diesem Zustand der Stille und Passivität unser individuelles, unwissendes Wirken ruht, und wir uns einem höheren, einem höchsten Zustand und auch einem höchsten Wirken öffnen. Dieses höchste Wirken, diese dynamische Öffnung, diese Macht, dieses Spiel von Wissen und Wirken ist ganz offensichtlich Tapas, Kraft, Energie, Feuer. Doch auch im statischen Bewusstsein gibt es eine Kraft, eine Macht zum Wissen und eine Konzentration von Wissen oder zumindest eine Konzentration von Bewusstsein in Form von Unbewegtheit, eine Selbstrealisierung. Und auch dies ist Tapas, Bewusstseinsenergie. Tapas scheint also die Natur, der Charakter von beiden Zuständen des Brahman zu sein, seinem aktiven und seinem passiven Bewusstsein. Es ist eine Konzentration von Bewusstseinsenergie, die, solange sie andauert, alle Schöpfung, alles Wirken, alle Bewegung nährt und stützt. Und es ist ebenso eine Konzentration von Bewusstseinsenergie, die aus dem Inneren heraus jegliche Zustände, alles Dasein trägt, erhält und quasi beseelt, durchdringt. Selbst vollkommene Unbewegtheit, vollkommene Passivität, selbst grenzenlose Stille, ewiges Schweigen. Das passive Bewusstsein des Brahman und das aktive Bewusstsein des Brahman sind also keine unterschiedlichen und erst recht keine unvereinbaren Dinge. Sie sind dasselbe Bewusstsein, dieselbe Energie. Einmal in einem Zustand der Selbstkonzentration, einmal in Bewegung. Ganz ähnlich einem Stausee oder Sammelbecken, die durch einen Kanal abfließen. Tatsächlich steht hinter jeder Bewegung, hinter jeder Aktivität ein solcher stiller See. Eine passive Kraft, aus der die Bewegung entsteht, die diese Bewegung stützt und trägt und die sie führt, lenkt. Und zwar ohne, dass diese Kraft mit der Bewegung selbst vollständig identifiziert ist. Das heißt, in der Weise identifiziert ist, dass sich die gesamte Kraft in die Bewegung ergießt und sich darin vollkommen verliert. Keine Bewegung, kein Wirken erschöpft das quasi unendliche Reservoir dessen, was dahinter steht. Und wenn wir dies in uns selbst betrachten, wenn wir unser eigenes Wirken betrachten, dann sehen wir tatsächlich, dass hinter jeder Handlung, hinter jeder Aktivität immer wir selbst stehen. Also unser ganzes Wesen, unser ganzes Sein. Passiv in seiner Ganzheit, in seiner Ganzheitlichkeit, aktiv in der begrenzten Verausgabung seiner Energie. Unser Arm schreibt, führt eine Bewegung aus. Wir selbst stehen und ruhen hinter dieser Bewegung, quasi passiv. Und diese Passivität ist keine Trägheit, ist nicht etwas, das starr und handlungsunfähig ist, sondern es ist eben diese Ruhe, diese Gelassenheit, dieser Zustand von gesammelter, konzentrierter und zurückgehaltener Energie. Im bewussten Sein des Höchsten ist dies ebenso, mit dem Unterschied, dass hier alles, im wahrsten Sinne des Wortes, grenzenlos ist. Eine grenzenlose Macht und Kraft in der Stille des reinen Zustands, des reinen Seins, wie auch in der dynamischen Bewegung, in der Schöpfung. Wir haben also im Ergebnis einen Brahman, ein Höchstes, eine Existenz, die ihre Energie, Tapas, in dem, was wir passiv nennen, in sich selbst, als sich selbst zurückhält und die sich in dem, was wir aktiv nennen, aus sich selbst heraus und als sich selbst ergießt. Beide Pole sind für eine Schöpfung, für die Kreation einer Welt, eines Universums unverzichtbar. Sie bewirken, wenn man es so ausdrücken will, den Pulsschlag, eine Art Oszillation. Die Energie tritt aus einem stillen Zentrum in eine Umlaufbahn, in einen Kreislauf und kehrt in es zurück, um sich dann, so nehmen wir zumindest an, erneut in einen Weltenzyklus zu entrollen. Und auch in der Schöpfung, in den endlosen Bewegungen und Strömen von Energie, in all den unzähligen entstehenden und vergehenden Formen, geht das Prinzip der ursprünglichen Konzentration nicht verloren. Es ist quasi vervielfältigt, in zahllosen Objekten und vermeintlich isolierten dynamischen Abläufen. Uns erscheint all dies, auf den ersten Blick, das genaue Gegenteil von Konzentration zu sein. Wir nehmen es als Zerstreuung, als Zerteilung wahr. Tatsächlich aber ist dieses Werden eine Entfaltung, ein Sich-Entrollen. Und es ist hilfreich, sich diese eigentlich einfache und klare Tatsache noch einmal zu vergegenwärtigen, da wir die logische Folge davon hier in der gewöhnlichen Welt oft vergessen. All diese Energien und Formen, wie immer sie auch beschaffen sind und wie immer sie auch wirken, sind Brahman, sind er, sind in ihm. Es gibt nichts ohne ihn, außerhalb von ihm, nicht irgendeine unwirkliche Leere, in die er sich selbst und seine Formen wie irgendein externer Schöpfergott hineinprojiziert. Und alles ist Energie, Shakti, Tapas. Alles ist ein Reservoir, eine Konservierung dieser Energie. Der rein passive Zustand, eine Konzentration, die den Anstoß oder den Impuls zur Schöpfung, zu den vielfältigen Bewegungen, Verwandlungen, Formen und Ereignissen stützt. Der aktive Zustand, eine Konzentration in der Bewegung und Verwandlung selbst. Wie auch in uns selbst sind beide Zustände voneinander abhängig. Keiner kann ohne den anderen sein. Und beide existieren gleichzeitig, sind die Pole einer Existenz und eines Wirkens. Und hier, an dieser Stelle, kommen wir zu einer sehr wesentlichen Schlussfolgerung. Das Höchste, das Absolute, die tatsächliche Wirklichkeit ist weder das eine noch das andere. Weder eine ewige Passivität, ein ewiges Sein, eine ewige Stille, noch eine ewige Aktivität, eine ewige Dynamik, ewige Bewegung. Und es ist auch keine Oszillation, kein Atmen zwischen diesen beiden Zuständen. Tatsächlich ist diese Unterscheidung, dieser vermeintliche Gegensatz, nur wahr, wenn wir sie nicht auf das höchste Bewusstsein selbst, sondern auf das Wirken dieses Bewusstseins beziehen. Einmal so, ein andermal so. Betrachten wir das sich Ergießen des Bewusstseins in ein Universum und sein Wirken darin, so nennen wir das den bewegten oder aktiven Brahman, Saguna Kshara. Wenn wir uns der bewussten Energie zuwenden, die im Höchsten zurückgehalten wird, nennen wir es den unbewegten oder passiven Brahman, Nirguna Akshara. Es gibt also tatsächlich nur eine Wirklichkeit und nicht zwei verschiedene. Und dies gilt übrigens auch für das, was wir als Shakti bezeichnen. In aller Regel setzen wir den Begriff Shakti oder Mutter mit der Bewegung, dem universalen Wirken gleich und leiten daraus dann auch noch eine Hierarchie ab. Doch diese Shakti ist ebenfalls Brahman, ist ebenfalls das Höchste, nicht etwas Sekundäres. Sie ist ebenso im stillen Brahman, eben nur passiv statt aktiv. Alles ist, wie wir schon sagten, Bewusstsein, Energie, Tapas, Shakti. Nun könnten wir an dieser Stelle einwenden, dass dies bei der Involution und Evolution der individuellen Seele anders ist. Denn die Seele vergisst im Wirken in der Welt ihr eigentliches Sein, ihren passiven Zustand, und in ihrem ruhenden, stillen Sein vergisst sie die Wahrheit ihres Werdens. Sie sieht nur ein scheinbar falsches oder unwirkliches äußeres Dasein, eine Art Ersatzsein, eine Ersatzpersonalität. Doch dieser Eindruck, diese Wahrnehmung rührt daher, dass diese Zustände abwechselnd, nacheinander in unser Bewusstsein treten. Es ist ganz ähnlich wie im Wachbewusstsein und im Schlaf. Tagsüber, wenn wir wach sind, vergessen wir, verlieren wir vollständig das, was im Schlafzustand geschieht, was quasi unter der Oberfläche, hinter dem Schleier stattfindet. Und im Schlaf ist es genau umgekehrt. Wir verlieren unser Wachbewusstsein. Wir pendeln sozusagen hin und her, identifizieren uns immer nur mit einem Teil unseres Wesens, einem Teil unseres gesamten Bewusstseins. Und so ist es auch in unserer Wahrnehmung von Seele und Selbst. Wenn wir mit unserem mentalen oder spirituell-mentalen Bewusstsein identifiziert sind, wird der aktive Zustand oder dessen tatsächliche Wirklichkeit für uns unbewusst. Wir verlieren den Zugriff auf das Selbst des Wirkens und treten folgerichtig in einen Zustand von Passivität ein. Und wenn diese Passivität vollständig wird, dann hört das Mental einfach auf. Jede Regung, auch die des Beobachters, erlischt und wir fallen in eine Trance oder erfahren einen Zustand spiritueller Befreiung. Tatsächlich ist diese Befreiung, eine Befreiung von der Unwissenheit des Wesens im Werden, auch eine wunderbare und wesentliche Erfahrung. Doch wir erkaufen sie, indem wir einen leuchtenden Schleier über die tatsächliche, dynamische Wirklichkeit legen oder uns durch einen Lichtvorhang von ihr trennen. Es ist eine spirituelle, aber eine spirituell-mentale Erfahrung. Und unser spirituell-mentales Wesen ist in dem stillen, wesenhaften Zustand von Existenz absorbiert. Es kann nicht oder nicht mehr in ein aktives Bewusstsein treten, oder es empfindet jegliche Aktivität als fremdartig oder gar abstoßend. Diese Befreiung in der Stille oder die Freisetzung dieser Stille ist ein Zustand, durch den die Seele auf ihrer Reise zum Absoluten hindurchgeht. Doch es gibt darüber hinaus noch eine größere Erfüllung, in der sowohl die statische als auch die dynamische Seite des Selbstes befreit und erfüllt werden. Und zwar in dem, dass beides stützt, trägt und erhält, und dass weder durch Wirken noch durch Nichtwirken, durch Stille begrenzt ist. Ein alternierender Brahman, also ein abwechselnder Zustand von Passivität und Aktivität, wäre auch vor einem anderen Hintergrund ein einigermaßen merkwürdiges Phänomen. Denn wenn dies so wäre, wenn dies die tatsächliche und endgültige Wirklichkeit wäre, dann würde ein passiver Brahman während der aktiven Phase, also während der Existenz eines Universums, gar nicht sein, nicht existieren. Und dies ist ganz gewiss nicht so. Es widerspricht jeglicher spiritueller Erfahrung. Denn wir können uns einer ewigen Passivität, einer in sich selbst konzentrierten Stille bewusst werden, die das gesamte kosmische Wirken durchdringt, trägt und aufrechterhält. Und wenn wir diese beiden Zustände tatsächlich gleichzeitig und nicht nacheinander erfahren, wenn wir unser integrales, ganzheitliches Sein erfahren, dann unterliegen auch wir nicht mehr diesen Gegensätzen. Müssen unser dynamisches Selbst nicht mehr vergessen, wenn wir das Selbst der Stille besitzen wollen. Und wenn wir das integrale Wissen und die integrale Befreiung von Seele und von Natur erlangt haben, die Befreiung von den Begrenzungen und der Unwissenheit unseres gewöhnlichen Wesens, dann können wir über beide Pole des universalen Daseins hinaustreten. Wir werden weder durch die eine noch durch die andere Macht des Selbstes begrenzt. Denn das Höchste, so finden wir es auch in der Bhagavad Gita, geht über das unbewegte, stille Selbst und über das bewegte, über alle Schöpfung hinaus, ist mehr als das, mehr als beides zusammen. Es ist nicht eine Art Summe, drei Viertel still, ein Viertel Schöpfung, ein Schwarz und Weiß, die voneinander getrennt sind und im Grunde nichts miteinander zu tun haben. Das eine, das Höchste, ist sich beider Zustände gleichermaßen bewusst und betrachtet sie, wie wir schon erwähnt hatten, nicht als Gegensätze, sondern als Zustände oder Wirkweisen, die sich gegenseitig bedingen und miteinander in Verbindung stehen. Die ewige Stille oder Passivität ist sich ihres eigenen Werdens, ihres aktiven Teils bewusst. Sie enthält ihn in sich selbst, stützt ihn mit seiner ewigen Macht der Stille und bringt all dieses Werden aus ihrem ewigen Gleichgewicht, ihrer ewigen Gleichheit hervor. Und auch der Brahman, der wird, der aktiv ist von seinem passiven Zustand nicht getrennt. Und er ist sich dieses passiven Zustandes auch bewusst. Er weiß darum, dass der stille Brahman allgegenwärtig ist, dass er das Wirken und Werden stützt, ihn im tiefen Herzen der Bewegung besitzt und dass er in all den Wirbeln und Strudeln von Energie auf ewig still, ruhig, frei und voller Wonne ist. Und dieser eine Brahman ist sich in seinen jeweiligen Zuständen auch, darüber hinaus, seiner Absolutheit bewusst, seiner eigenen Natur des Höchsten, die mehr ist als beide Zustände zusammen, die über beides hinausgeht. Er weiß, dass beide Zustände, dass alles, was er durch diese Zustände ausdrückt, aus der Macht dieser einen absoluten Existenz stammen. Und wenn wir dies anders sehen, wenn unsere spirituelle Erfahrung eine andere ist, dann sind wir dort noch nicht angekommen. Dann identifizieren wir uns, wie der reine Vedanta auf der einen oder der Shaktiismus bzw. Tantra auf der anderen Seite, mit einem dieser Aspekte. Und wir verschließen uns gegenüber der tatsächlichen, integralen Wirklichkeit. An diesem Punkt können wir nun festhalten, können die Schlussfolgerung ziehen, dass der Ursprung oder der Ausgangspunkt von Unwissenheit nicht im absoluten Brahman, im integralen Satchidananda liegt. Sie gehört ganz offensichtlich einem Wirken an, das nur einen bestimmten Teil, einen Ausschnitt sieht und das sich mit diesem Teil, diesem Ausschnitt identifiziert. Und das Schlüsselwort ist hier tatsächlich Identifikation. Denn genau diese vollständige Identifikation mit einer Teilwahrheit, einem Teilwissen, führt dazu, dass wir den Rest schlichtweg vergessen, dass wir all die andere Wirklichkeit in den Hintergrund drängen und quasi vor uns selbst verschleiern. Anders gesagt, oder durch ein leicht anderes Prisma betrachtet, Unwissenheit ist nicht etwas Ursprüngliches, Absolutes. Sie kann nur als eine nachgeordnete Bewegung oder Wirkweise auftreten, irgendwann ins Spiel kommen. Und die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wann genau dies geschieht. An welchem Punkt der Manifestation des Höchsten Unwissenheit sozusagen zum ersten Mal auftritt. Wir könnten, und das liegt im Grunde auch nahe, die These aufstellen, dass dies genau dann der Fall ist, wenn sich das eine teilt. Wenn Brahman sich selbst als das Viele oder die Vielen schaut, als Summe einzelner Seelen, die selbst von allen anderen Seelen in ihrem Bewusstsein getrennt sind. Seelen also, die andere Seelen als etwas anderes als sie selbst sehen und sie nur so sehen können. Dies mag auf den ersten Blick plausibel erscheinen, doch wir müssen hier an dieser Stelle noch einmal etwas genauer differenzieren. Denn wir hatten gesehen, dass dieser Zustand, diese Wahrnehmung von Getrenntheit nur in unserem äußeren Wesen auftritt, in unserem gewöhnlichen Oberflächenwesen, in dem nach außen gerichteten Mental und unserem physisch-materiellen Bewusstsein. Wenn wir nach innen gehen, wenn wir in unser inneres Bewusstsein eintreten, dann stellen wir fest, dass die Wände oder Schleier der Zerteilung immer dünner und durchlässiger werden und am Ende verschwinden. Keine Trennung, keine Teilung, keine Unwissenheit. Und hier kommen wir dem tatsächlichen Ursprung der Unwissenheit deutlich näher. Wir müssen ihn in dem suchen, was wir unser äußeres Wesen oder äußeres Bewusstsein oder Oberflächenbewusstsein nennen. Ein Oberflächenbewusstsein, das selbst wiederum aus verschiedenen Teilen oder Anteilen besteht. Das sichtbarste, das sozusagen äußerste Zeichen dieses Bewusstseins ist ohne Frage der Körper, Repräsentant einer vollkommenen Selbstvergessenheit und Unwissenheit, einer ganz offensichtlichen Trennung vom großen Ganzen. Und er, dieser Körper, ist genau deshalb, weil unser Experiment hier Evolution heißt, auch der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt für die Wiederentdeckung der Einheit. Die Wiederentdeckung der Einheit durch die individuelle Seele. Unsere Körper können, da sie voneinander getrennt sind, nur durch äußere Mittel miteinander kommunizieren. Durch Berührung, durch konkrete physische Sinne. Sie können sich nicht wechselseitig durchdringen, es sei denn, man zerteilt sie, wie etwa die Hand eines Chirurgen nach einem Schnitt in den Körper des Patienten, in dessen Körper eintreten kann. Und sie, unterschiedliche Körper, können sich ebenso wenig vereinen, es sei denn, sie werden aufgebrochen und quasi verschlungen, eine Einung durch Assimilierung, wie etwa bei der Nahrungsaufnahme. Oder sie vereinen sich durch eine Art Fusion, ein Vorgang, in dem die ursprünglichen Formen, und zwar beide, verschwinden, wie etwa beim Zusammenstoß zweier Planeten, deren Materie dann einen neuen, vollständig neuen Himmelskörper formt. Und wenn unser Mental, wie es in unserem Oberflächenbewusstsein der Fall ist, mit dem Körper identifiziert ist, dann ist es durch eben diese Begrenzungen, durch die Wahrnehmung einer vollständigen Getrenntheit in seiner Wirkweise erheblich eingeschränkt. Doch in sich selbst, für sich selbst genommen, ist der mentale Stoff deutlich plastischer als der physische. Zwei Mentale können sich durchdringen, können ihre Substanz sozusagen austauschen ohne sich zu verletzen, ohne sich gegenseitig zu zerteilen. Sie können in gewisser Weise aneinander teilhaben, Teil voneinander werden. Und doch hat jedes Mental seine eigene, ganz bestimmte Form, und es grenzt sich in dem, was es ist und denkt, von anderen Mentalen ab. Unabhängig davon, ob das andere Mental möglicherweise ähnlich oder sogar dasselbe denkt. Wir nennen dies dann einen Standpunkt, eben einen Punkt unter vielen anderen, gegensätzlichen oder auch gleichen Punkten. Wenn wir allerdings in unser Seelenbewusstsein treten, in den Seelenstoff, dann nimmt all das, was zwischen uns und der tatsächlichen Einung, der Einheit steht, nach und nach ab, und es verschwindet schließlich vollständig. Die Seele kann sich in ihrem Bewusstsein mit anderen Seelen identifizieren, kann sie in sich enthalten und in andere eintreten und in diesen sein. Sie kann die Einheit mit anderen Seelen bewusst realisieren, nicht in einer Art Schlaf oder selbstvergessenen Trance oder in einem formlosen Nirvana, in dem alle Unterscheidungen und Wahrnehmungen von Individualität, von Seele, Mental und Körper erlöschen, sondern vollkommen erwacht, in einem Zustand, der schaut, beobachtet und der alle Unterschiedlichkeit berücksichtigt und gleichzeitig darüber hinausgeht. Wir halten also an dieser Stelle fest, dass Unwissenheit und selbstbegrenzende Zerteilung nicht darauf beruhen, dass es eine Vielzahl von Seelen gibt. Sie sind nicht das notwendige, quasi automatische Ergebnis von Brahman in dessen Zustand von Vielheit. Denn Brahman, das Höchste, ist jenseits beider Zustände, ist jenseits von Einheit und jenseits von Vielfalt. In seiner Einheit des Geistes, des Spirit, ist er sich der Vielheit der Seelen bewusst. Und im Bewusstsein der vielen Seelen weiß er um die Einheit all dieser Seelen, ist sich dieser Einheit stets gewahr. Und dies gilt nicht nur für die individuelle Seele, den Geist, den höchsten Herrn in unserem Herzen, in der Schöpfung, sondern auch für den individuellen Geist, den Spirit, jenseits der Schöpfung, für den Jivatman oberhalb von uns. Nur unser Oberflächenbewusstsein, das mit dem Körper identifiziert ist und das in einem getrennten Dasein und einem getrennten Mental lebt, ist tatsächlich unwissend. Und selbst dies, unsere äußere Persönlichkeit, kann erleuchtet und sich dieser Einheit bewusst werden. Vielfalt oder Vielheit an sich ist also kein Grund, ist nicht die eigentliche Ursache von Unwissenheit, von Ignorance. Tatsächlich tritt der Zustand von Unwissenheit erst später in einer weiteren Stufe ein, und zwar dann, wenn das Mental von seiner eigentlichen, seiner spirituellen und supramentalen Basis getrennt wird. Dann identifiziert sich das individuelle Bewusstsein, wie hier im irdischen Leben, in unserem Oberflächenbewusstsein, mit der individuellen Form. Und zwar durch ein geteiltes oder besser zerteilendes Mental. Und an dieser Stelle müssen wir, was die Frage des Ursprungs der Unwissenheit anbelangt, im Grunde nur noch klären, worum es sich bei dieser Form tatsächlich, also eigentlich, handelt. Wenn wir von außen auf unser äußeres Wesen, auf unser Mental-Vital-Körperkonstrukt schauen, dann sehen oder spüren wir eine Formation von konzentrierter Energie, eine Art Knoten von Bewusstseinskraft, der sich in ständiger Bewegung befindet und der durch einen beständigen Strom oder Wirbel von dynamischem Wirken und Handeln zusammengehalten wird. Ähnlich einer kraftvollen Galaxie, die um ein sehr dynamisches, machtvolles Zentrum kreist. Dieser Knoten, welche tiefere und höhere Wahrheit er auch immer repräsentieren mag, ist alles andere als dauerhaft oder gar ewig, weder in seiner Gesamtheit noch in seinen einzelnen Teilen. Und wenn sich das Energiezentrum, um das all diese Teile kreisen und das die Form stabilisiert, erschöpft oder auflöst, dann fällt die Galaxie, das Sonnensystem, fallen wir auseinander. Und weil deshalb alles, unsere ganze gewöhnliche Existenz, an diesem Zentrum, an diesem inneren Knoten hängt, wenden wir uns nun, auf der Suche nach dem Ursprung der Unwissenheit, genau dem, diesem Zentrum zu, dieser in sich selbst absorbierten, auf sich selbst konzentrierten Energie in Bewegung, die wir vorhin bereits als Tapas, als bewusste Kraft bezeichnet haben. Wenn wir diese bewusste Kraft als Nodus, als Knoten unserer eigenen individuellen Existenz nun etwas genauer betrachten, dann sehen wir, dass sie sich in uns, also in einem Wesen, das sich als getrennt von allem anderen wahrnimmt, auf ein ganz bestimmtes, abgegrenztes Feld konzentriert. Ganz ähnlich, wie wir uns selbst vergessen oder verlieren, wenn wir uns in eine ganz bestimmte Arbeit oder einen Gedanken vertiefen. Wir als Menschen erfahren diese Konzentration von bewusster Kraft als Wirkweise eines Mentals, das sich mit dieser abgetrennten Bewegung vollständig identifiziert, quasi zur Galaxie wird, und das sich innerhalb dieser Galaxie dann ebenso wieder mit jedem einzelnen, getrennten Stern identifiziert, also mit den einzelnen Teilen der Gesamtbewegung, des Gesamtkörpers. Anders gesagt, das Mental identifiziert sich mit uns als Person, in Abgrenzung zu anderen, von uns getrennten Personen, aber es identifiziert sich ebenso mit jedem einzelnen Anteil von uns, in Abgrenzung zu anderen Anteilen, anderen Teilen unseres Wesens. Dies führt dazu, dass wir nicht nur von unserer Umgebung getrennt sind, sondern dass wir auch in uns selbst getrennt oder zumindest nicht eins sind. Wir bestehen aus unzähligen Ebenen, Elementen, Formationen und Wesenheiten, die über ein eigenes, von den anderen getrenntes Bewusstsein verfügen und die sich nur ausgesprochen schwer harmonisieren lassen, die sich allzu oft im Widerspruch und im Widerstreit miteinander befinden. So baut das Mental sozusagen Wände, undurchsichtige Zäune zwischen den einzelnen Teilen des großen oder größeren Ganzen. Und es verschließt damit jede einzelne Form vor der Wahrnehmung ihres eigentlichen, ganzheitlichen Selbstes, der tatsächlichen inneren Quelle, vor der Wahrnehmung von anderen Elementen der verkörperten bewussten Kraft, also von anderen Sternen innerhalb der Galaxie, und vor dem Universum, dem universalen Dasein als Ganzes. Das Schlüsselwort für den Ursprung der Unwissenheit ist also Bewusstseinskonzentration. Bewusstseinskonzentration in Selbstabsorbierung und Selbstvergessenheit. Und genau dies, die tiefere Betrachtung dieses Phänomens, ist die Brücke zum nächsten Kapitel. exklusive Konzentration von Bewusstseinskraft und die Unwissenheit. Und vielleicht erschließen sich uns dann dort die kryptischen und sehr tiefgründigen Worte des Veda. From the kindled fire of energy of consciousness, truth was born, and the law of truth. From that, the night. From the night, the flowing ocean of being. Aus dem entzündeten Feuer der Bewusstseinsenergie wurde Wahrheit geboren. Und das Gesetz der Wahrheit. Daraus die Nacht, aus der Nacht der fließende Ozean des Seins. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Exklusive Konzentration und Bewusstseinskraft und die Unwissenheit, Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.